The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 10. Dezember. Noch immer hallen Freudenschüsse und Jubel durch die Straßen von Damaskus. Der Sturz des syrischen Diktators Assad weckt Euphorie bei all jenen Menschen, die unter ihm in über 20 Jahren Gewaltherrschaft großes Leid durchlebt haben. Allein im Bürgerkrieg sind laut dem syrischen Netzwerk für Menschenrechte mehr als 200.000 Zivilisten gestorben, die meisten durch Assads Truppen. Der geschasste Diktator sucht Zuflucht bei seinem Despotenfreund im Kreml. Zurückbleiben ein zerstörtes Land und die große Frage, quo vadis Syrien?
It's a moment of historic opportunity.
US-Präsident Joe Biden warnt vor großen Unsicherheiten für die Zukunft des Landes.
It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next.
Der Name Assad ist Vergangenheit. HTS heißt die Miliz, die jetzt den Ton angibt in der Hauptstadt. Aber wer ist die HTS? Peter R. Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Er klärt im Pioneer-Interview auf.
Die HTS ist eine Gruppe, die im Prinzip aus der Al-Qaida hervorgegangen ist, also aus der Terrororganisation, hat sich 2017 von der Al-Qaida losgesagt. Man muss ihr zugutehalten, sie wollen keinen globalen Konflikt, sie wollen Amerika und den Westen nicht angreifen. Sie haben auch gesagt, sie wollen die Minderheiten in Syrien schützen, aber sie sind halt nach wie vor Islamisten. Also letztlich ist das Ziel von HTS, eine Art islamistischen Staat zu schaffen. Wie weit das geht, das wird man jetzt sehen müssen.
Das Gesicht der Veränderung ist das von Abu Muhammad al-Julani. Der 42-Jährige ist der Anführer der HTS. Seine Anhänger feiern ihn, wenn er zu ihnen spricht. Wer ist der Mann und ist er stark genug, um das Land zu ein und so etwas wie Stabilität zu erschaffen? Dazu Peter R. Neumann.
Das ist natürlich einer gewesen, der in jungen Jahren, in seinen 20ern, schon in den Irak gegangen ist, um dort zu kämpfen nach der Invasion der Amerikaner, der sich dem damaligen IS oder das, was daraus entstanden ist, angeschlossen hat, dann nach Syrien gegangen ist, ein Dschihadist war, die größte Zeit seines erwachsenen Lebens, der sich aber gewandelt hat und der relativ pragmatisch ist. Die Frage ist, kann er das durchhalten? Ist das wirklich so? Und die wichtigere Frage noch ist, machen das all seine Kämpfer mit? Die Leute, die ihm gefolgt sind, die kämpfen ja nicht dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn der Julani eben sagt, ich möchte ein säkuläres Syrien, dann kann ich mir vorstellen, dass viele seiner Truppen dann sagen, dafür haben wir aber nicht gekämpft.
Auch wenn der Mann sich jetzt Moderator gibt und Interviews mit CNN und anderen Medien führt, die USA suchen ihn als globalen Terroristen und haben 10 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Al-Julani sagt, dass er den Westen nicht angreifen wolle, auch nicht die USA. Kann man das glauben?
Ja, das kann man sehr ernst nehmen. Ich glaube, das hat er ziemlich konsistent seit Jahren schon gesagt. Das ist der große Unterschied, einer der großen Unterschiede zum IS. Die HTS möchte keinen Krieg mit der Welt anfangen. Julani sagt, ich möchte ein islamisches Syrien schaffen und ich möchte nicht unbedingt gegen Amerika oder den Westen kämpfen. Ich möchte mich nicht mit denen anlegen. Das ist eine Ablenkung, die ich nicht brauche.
Die Tragödie des syrischen Bürgerkriegs und der hohe Blutzoll, den die Zivilbevölkerung zahlen musste und zahlen muss, die begründet sich auch darin, dass viele andere Mächte mit in die Kämpfe verwickelt waren. Der Iran, die USA, die Türkei und eben auch Russland. Der Kreml war auf der Seite Assads und hat viele Waffen ins Land gebracht. Was passiert jetzt mit all den Waffen des geflohenen Diktators?
Also momentan sieht es absolut so aus, dass diese ganzen Waffen in die Hände der HTS fallen. Und so ist das ja häufig in Bürgerkriegen. Ich würde mir vor allem Sorgen machen um die chemischen Waffen, die ja Assad bis zum Schluss noch besessen hat. Da gibt es wohl noch einige Lager, wo diese Waffen existieren. Und ich glaube auch, dass Israel sich über diese chemischen Waffen Sorgen macht. Das ist etwas, was wahrscheinlich Geheimdienste sehr intensiv aktuell diskutieren. Und ich vermute, dass möglicherweise Israel zumindest den Amerikanern ein grünes Licht gibt, diese Depots auch anzugreifen.
Das Fazit: Dieses Land Syrien ist nur halb so groß wie Deutschland, aber sein Schicksal bestimmt auch das Schicksal von Nahost und vielen anderen Teilen der Welt. Der Sturz des Assad-Regimes ist für ein leidgeprüftes Volk eine gute Nachricht. Aber ob sich die Lage in Syrien nun zum Besseren wendet, das ist offen. Andererseits hatte der große Staatsmann Winston Churchill auch recht, als er sagte: Alle großen Dinge können mit einem einzigen Wort ausgedrückt werden. Freiheit, Gerechtigkeit, Ehre, Pflicht, Gnade, Hoffnung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Sicherheitsexpertin Dr. Claudia Major analysiert die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg.
Russland signalisiert, für uns Russland ist die Ukraine wichtiger als für euch. Und wir halten diesen Krieg länger durch und sind dafür einen sehr hohen Preis bereit zu zahlen.
Und dann ziehen wir den Hut vor einer mutigen Baumretterin aus Kalifornien und wir entdecken den verbalen Schneefetischismus der Schotten.
Ich freue mich sehr auf die erneute Begegnung mit dem Präsidenten und möchte im Laufe des Tages einfach erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und was wir tun können.
Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz erklärte hier gestern am Bahnhof von Kiew seinen Besuch beim Präsidenten. Die Ukraine und der deutsche Umgang mit dem Krieg ist das vielleicht wichtigste Wahlkampfthema in diesen kurzen Wochen vor dem 23. Februar. Wo steht der Konflikt aktuell? Was sind die Ziele des Kreml und wie wird ein erneuter US-Präsident Donald Trump in das Geschehen eingreifen? Das bespreche ich mit Dr. Claudia Major. Sie ist Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihre Analyse hören Sie jetzt. Guten Morgen, Frau Major.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Frau Major, wie mächtig ist denn die russische Armee derzeit in der Ukraine?
Sie ist momentan erfolgreich in der Hinsicht, dass die Armee bereit ist, Personal, also Soldaten und Material in einem sehr großen Ausmaß zu opfern, um Geländegewinne zu machen. Sie machen Fortschritte in der Ukraine, dort an der Frontlinie. Sie machen Fortschritte aber auch bei der Rückeroberung der von der Ukraine besetzten Gebiete in Kursk. Und es gelingt ihnen, die Ukraine immer weiter zurückzudrängen. Sie setzen auch regelmäßig die extrem zerstörerischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur, also auf die Städte, auf die Stromversorgung, auf die Heizung, auf Wasser fort und entziehen damit den Ukrainern die Lebensgrundlagen. Also es ist eine Zermürbungsstrategie und militärisch funktioniert sie momentan leider aus russischer Perspektive.
Über dem Krieg in der Ukraine schwebt ja der 20. Januar kommenden Jahres, der Tag, an dem Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen wird. Und dass sich Trump jetzt am Wochenende am Rande der Wiedereröffnung von Notre Dame in Paris mit Emmanuel Macron und Volodymyr Zelensky getroffen hat, welches Signal geht von diesem Treffen aus?
Das, was ich wirklich bemerkenswert und hervorragend finde, ist, dass es Macron gelungen ist, die beiden zu einem Gespräch einzuladen, also der Gesprächsbroker zu sein. Und das entspricht dem traditionellen französischen Ansatz, dass Europa am Tisch sein soll, wenn es um Europa geht. Und letztlich geht es bei dem russischen Krieg gegen die Ukraine um Europas Sicherheit, um Europas Sicherheitsordnung, um die Zukunft. Und dann ist es wichtig, dass die Europäer bei so einer Frage mit am Tisch sitzen und nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Und das, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Deutschland dort keine Rolle gespielt hat.
Der Krieg in der Ukraine dauert bald 3 Jahre an und Europa ist es bisher nicht gelungen, eine einheitliche Positionierung zu finden, wohin die Unterstützung der Ukraine führen soll. Was ist eigentlich das Ziel der Waffenhilfen für die Ukraine?
Das ist ein Problem sowohl auf der nationalen Ebene, zumindest bei uns in Deutschland. Das ist auch aber ein Problem auf der europäischen, NATO-EU-transatlantischen Ebene. Wenn wir auf Deutschland gucken, gab es keine klare Zielvorstellung, zu welchem Ziel die Bundesregierung die Ukraine unterstützt. Es gab verschiedene Aussagen. Der Kanzler, der gesagt hat, die Ukraine soll nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Der Verteidigungsminister, der gesagt hat, die Ukraine muss gewinnen. Gleiche Partei, eine Koalition, sodass nicht so ganz klar war, was ist eigentlich das Ziel und wie kommen wir dahin. Und eigentlich ist ja die ganze Idee einer Strategie zu sagen, wir haben ein Ziel und aus diesem Ziel leiten wir die Mittel ab, die wir politisch wirtschaftlich, militärisch brauchen. Wenn das Ziel ist, dass die Ukraine ihre Gebiete befreien soll, was braucht sie dann dafür? Aber diese fehlende Klarheit gab es nicht nur auf deutscher Ebene, die gab und gibt es auch auf der EU-NATO-transatlantischen Ebene. Es gibt keine langfristige Russland-Strategie. Es gibt keine konkrete Vorstellung über den Endstate in der Ukraine. Und es gibt auch keinen Konsens zur NATO-Mitgliedschaft.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt vor kurzem sogar einen Gebietsverzicht von Seiten der Ukraine zugunsten Russlands ins Spiel gebracht, um einen Waffenstillstand dann zu erreichen. Im Gegenzug aber gefordert, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen werden soll, zur Absicherung. Wie realistisch ist dieses Szenario?
Das Szenario ist meiner Einschätzung nach momentan außerordentlich unrealistisch, weil sich die NATO-Staaten nicht einig sind, wann sie die Ukraine aufnehmen wollen und weil zwei wichtige Staaten und der wichtigste Staat schlechthin, die USA, die der Hauptgarant der NATO sind, sich dagegen ausgesprochen haben. Also unrealistisch, aber extrem notwendig. Die Lehre der Ukraine der letzten Jahre seit der Unabhängigkeit oder manche sagen auch noch in der ganzen Geschichte der Ukraine, ist, dass sie sich auf politische Zusagen oder auf Verträge wie das Budapester Memorandum nicht verlassen können. Und deshalb sagt Selenskyj jetzt zu Recht, wir brauchen eine verlässliche Lebensgarantie. Man muss sich mal überlegen, was Selenskyj vorgeschlagen hat. Er hat de facto vorgeschlagen, ich opfere 20% meines Landes mit der Bevölkerung, die auf diesem 20% Gelände lebt. Das wird juristisch immer ukrainisches Gebiet bleiben. Aber vorübergehend akzeptieren wir temporär die russische Besatzung, um die restlichen 80% meines Landes zu retten. Das ist eine Entscheidung mit einer Tragweite, die man niemanden wünscht, treffen zu müssen. Zumal wir jetzt schon in den besetzten Gebieten sehen, was unter russischer Besatzung passiert, nämlich eine aktive Entukrainisierungs- und aktive Russifizierungspolitik. Ansiedlung von russischen Siedlern, Ausrottung alles Ukrainischen, von der Sprache bis zur Kultur, bis zur Kirche, Verschleppung von Kindern, Vergewaltigung, Mord. Wenn dieses Regime noch 10 Jahre oder 20 Jahre so weitergeht und es dann möglicherweise eine Verhandlungslösung geben sollte, man weiß ja nie, wird in diesen Gebieten nicht mehr viel Ukrainisches sein. Dann wird es de facto ein russifiziertes russisches Gelände sein.
Und dass trotz dieses Angebots und des Gebietsverzichts Russland keinerlei Anstalten macht, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen. Was sagt das über diesen Krieg aus und was sagt das über die russischen Ambitionen aus?
Russland signalisiert, für uns Russland ist die Ukraine wichtiger als für euch. Und wir halten diesen Krieg länger durch und sind dafür einen sehr hohen Preis bereit zu zahlen. Wie lange hält die westliche Staatengemeinschaft, halten wir als westliche Staaten und Gesellschaften einen Abnutzungskrieg durch? Wenn wir ehrlich sind, geben wir gerade die Antwort darauf. Nämlich nicht sehr lange.
Wir haben über den 20. Januar und den Amtswechsel im Weißen Haus ja gesprochen. Und es gibt ja den Satz von Donald Trump, er wird für einen Waffenstillstand in der Ukraine sorgen. Sollte es zu einem solchen Waffenstillstand kommen, die Ukraine wird aber nicht NATO-Mitglied, wer sichert dann das restliche ukrainische Territorium vor einem russischen Übergriff?
Ich glaube, da vorgeschaltet muss ich nochmal betonen, die Frage ist, wie kriege ich jemanden an den Verhandlungstisch, der gar nicht verhandeln will, sondern siegen will. Aber wenn wir mal dazu kämen, ist diese Frage der Absicherung zentral. Und da müssen wir uns nochmal ganz kurz überlegen, worüber reden wir eigentlich? Was muss eigentlich abgesichert werden? Einmal ein revisionistischer, militaristischer Nachbar, der auch seinen konventionellen Krieg nuklear absichert. Ein solcher Staat muss abgeschreckt werden. Abschreckung heißt, dem Gegenüber zu vermitteln, dass ein Angriff sich nicht lohnt, weil die Kosten höher wären als die Gewinne, die er sich erhofft. So, wie schreckt man Russland glaubwürdig ab? Wir reden über etwa mehr als 2000 Kilometer Grenze zwischen Russland und der Ukraine und ca. 1000 Kilometer Belarus und die Ukraine, also über 3000 Kilometer Grenze, ca. 900 Kilometer plus minus Frontabschnitt, heftig umkämpft, zerstört, stark vermint. Wie muss ein Truppenkontingent aussehen, das sowohl einen Waffenstillstand überwachen könnte, als auch so abschreckend wirkt, dass Russland sich wirklich raushält. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben über 1 Million Ukrainer in verschiedenen militärischen Formationen. Wir können auch mit technischen Mitteln wie Drohnen und Ähnliches rechnen. Wir können von einer demilitarisierten Zone ausgehen. Wir können die Zahl der Streitkräfte in bestimmten Pufferzonen begrenzen. Aber auch wenn man an all diesen Rädchen dreht, dann müssen wir von über, wahrscheinlich, das müsste man nochmal genau planen, über 100.000 Soldaten reden, also mehreren Landbrigaden, größere Formationen, schwere mechanisierte Verbände, Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie, Kampfflugzeuge, Flugraketenabwehr, Führungsfähigkeiten. Also das wäre eine hochkomplexe Operation, wo man die Zahlen immer auch nochmal größer denken muss, weil die müssen ja rotieren. Und wir müssten darüber hinaus über die Eskalationsrisiken nachdenken. Also was machen wir, wenn Russland sich nicht an den Waffenstillstand hält? Also egal, wie wir es drehen und wenden, es ist eine Frage, auf die wir noch keine richtige Antwort haben. Und wie man das auslotet zwischen dem, was es bräuchte und zwischen dem, was wir gerade ernsthaft haben, mit der großen Unbekannten, wie sieht die Rolle der USA aus, die gesagt haben, das ist eure Aufgabe, liebe Europäer, das ist eine extrem komplexe Aufgabe, die, wie ich finde, in Deutschland gerade sehr leichtfüßig debattiert wird.
All das, was Sie gerade ausgeführt haben, zeigt, dass die Vorstellung, wenn es nur zu einem Waffenstillstand kommt, in Europa alles wieder so sein wird, wie es vor diesem Krieg war, dass diese Vorstellung offenbar eine Illusion ist. Und Frau Major, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass es einst dem Mammutbaum in Kalifornien so ergangen ist, wie jetzt der Staatsbürokratie in Argentinien. Man hat die Kettensäge angesetzt. 97% des kalifornischen Bestands der Grüngiganten, die bis zu 100 Meter hoch werden und zum Teil ein Alter von mehr als 3000 Jahren erreichen, sind der Holzindustrie zum Opfer gefallen. Dieses Schicksal drohte auch Luna. So hatten Umweltaktivisten einen der Mammutbäume, so hoch wie der schiefe Turm von Pisa an der Westküste Kaliforniens getauft, den das US-Unternehmen Pacific Lumber Company abholzen wollte. Doch am 10. Dezember 1997 bestieg die damals 23-jährige Julia Hill den Baum. Julia war das Leben ein zweites Mal geschenkt worden. Sie hatte einen schlimmen Autounfall erlitten, ein Truck war in sie hineingerast und sie trug schwerste Kopfverletzungen davon. Fast ein Jahr brauchte sie, um zu genesen. Und dann machte sie sich auf die Suche nach Sinnstiftenden und fand es im Wald bei einer Gruppe Umweltaktivisten. Als Julia Hill, deren Leben gerettet worden war, auf den Baum kletterte, um sein Leben zu schützen, da ahnte sie nicht, wie sich diese Protestaktion entwickeln würde.
But then someone was walking around saying, we need someone to sit in Luna. And I didn't really know much about what sitting in trees meant, but I knew it had to do with protecting the forest. I knew I was out here to protect the forest. And like, me, choose me, pick me, please pick me.
So Julia in einer Dokumentation über ihre Person und ihre Geschichte, die im Jahr 2000 erschienen ist. Julia blieb 738 Tage auf dem Baum. Nie zuvor und nie danach hat das ein Mensch so lange getan. Julia lebte auf 2 je 4 Quadratmetern großen Plattformen in der Baumkrone mit Wänden aus Plastikplanen. Ihre Ausstattung, das waren Kerzen, ein Propangaskocher, ein Schlafsack und ein Solarhandy. Da war über allen Wipfeln keine Ruhe. Sie gab Interviews für Radiosender, empfing Kamerateams und Schulklassen. Fast 2 Jahre trotzte Julia Hill Wind und Wetter und den Einschüchterungsversuchen des Holzkonzerns. Man versuchte, die Aktivistin auszuhungern, hinderte sie mit Scheinwerferlicht am Schlafen und wollte sie mit einem Hubschrauber aus der Baumkrone vertreiben. Schließlich, am 18. Dezember 1999, knickte die Pacific Lumber Company ein. Der Konzern verkaufte Luna und ein Areal von 60 Metern Durchmesser um ihn herum an die Naturschützer. $50.000 mussten Hill und ihre Unterstützer zahlen. Julia Hill gründete die Umweltorganisation Circle of Life, schrieb ein Buch über die 738 Tage mit Luna, der deutsche Titel »Die Botschaft der Baumfrau«. Und die lässt sich mit den Worten von Hannah Arendt ganz wunderbar zusammenfassen. Eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für eine Generation errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein. Sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Schotten sage und schreibe 421 Wörter für Schnee haben. Und das, obwohl bei ihnen doch eher Dauerregen herrscht als Schneesturm. Laut der Universität Glasgow hält der schottische Wortschatz für jeden erdenklichen Schneezustand ein Wort bereit. Vom ersten zarten Flöckchen bis zum letzten schmelzenden Haufen Matsch. Damit schlagen die Schotten sogar die Inuit, die bekanntermaßen mitten im ewigen Schnee leben. Also tauchen wir ein in 50 Shades of Scottish White. Flyndricken steht zum Beispiel für einen leichten Schneeschauer. Fifo beschreibt den herumwirbelnden Schnee. Und wenn der Schnee dicke Haufen bildet, dann reden die Schotten von Blindrift, einer Schneeverwehung. Feines Schneetreiben, Snarpather. Spitters bedeutet windgetriebener Schneeregen und wenn das Tauwetter einsetzt, nennen sie es Unbruck. Und Skelf, das sind besonders dicke Schneeflocken. So hört sich also Weihnachtswetter auf Schottisch an. Deutsches Weihnachtswetter, das klingt so. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those raindrops. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head. They keep falling, but there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying.